Wir wollen also heute Abend Fortsetzung machen mit Teil 4 unseres heilsgeschichtlichen Seminars. Es geht um das Gesetz, zweiter Teil. Ich will heute mal mit einem kleinen Literaturhinweis beginnen. Ich habe für diese Ausarbeitungen im Wesentlichen zwei Materialien verwendet. Einmal von Ernst Mayr, seine Handreichungen, insbesondere dieses Heft Nummer 4, das ist ganz hervorragend und behandelt das Thema die Gültigkeit des Gesetzes. Wer sich dafür brennend interessiert, der könnte noch so ein Heft von uns haben. Irgendwo werden wir da noch eins her auftreiben. Und dann die andere Quelle ist Dr. Arnold Fruchtenbaum aus seiner Doktorarbeit über das Volk Israel. Da hat er einen erheblichen Teil über das Gesetz. Dann auch dieses Büchlein von einem Holländer namens Fein van Draat, das Gesetz, die Lebensregel des Christen. Das liegt auf unserem Büchertisch auf, auch sehr wertvoll. Und nicht zuletzt auch noch von Erich Sauer, das Buch Das Morgenrot der Welterlösung. Dazu noch verschiedene Unterlagen, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe, die ich hier nicht alle einzeln nennen kann. Wir hatten am den ersten beiden Abenden gesehen, dass wir in der Bibel eine Heilsgeschichte haben. In dieser Welt haben wir eine Weltgeschichte, aber in der Bibel eine Heilsgeschichte. Und das ist natürlich mit der Weltgeschichte verflochten. Und wir haben gesehen, dass die Bibel mindestens 7 sogenannte Zeitalter oder Haushaltungen nennt, die des Paradieses, des Gewissens anschließend nach dem Sündenfall, die Zeit der Obrigkeit oder Verwaltung, wie es hier auf der Folie genannt wird, die Zeit der Erzväter oder der Verheißung und dann auch die Zeit des Gesetzes, um die es nun heute Abend wieder besonders geht, die Zeit der Gnade, in der wir heute leben, und dann noch das Zeitalter des tausendjährigen Reiches, das noch bevorsteht. Das sind Haushaltungen, die die Bibel nennt und die sie ganz klar unterscheidet. Augustin hat schon im 4. Jahrhundert gesagt, unterscheide diese Zeitalter und die Schriften der Bibel stimmen überein. Noch einmal dieser Satz. Unterscheide diese Zeitalter und die Schriften der Bibel, die einzelnen Teile der Bibel, stimmen überein. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Zeitalter, Haushaltungen, Heilszeiten unterscheiden. Dann haben wir heute vor einer Woche den Unterschied herausgearbeitet zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz Christi. Wir sehen hier zwei ganz verschiedene Kreise. Hier den grünen, grünschraffierten, das mosaische Gesetz. Das Gesetz des Mose mit 613 einzelnen Geboten. Und dann haben wir im Neuen Testament das Gesetz Christi. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi ist nicht das mosaische Gesetz. Das sind nicht die 613 Gebote. Aber es gibt einen Teilbereich, der sich überschneidet. Es gibt eine Schnittmenge und das sind unter anderem 9 der 10 Gebote. 9 von den 10 finden wir auch im Gesetz Christi wieder. Und darum soll es nun heute Abend in besonderer Weise gehen, wie wir das noch besser unterscheiden können, wie wir das noch mehr begründen können, warum wir nicht diese 613 und auch nicht die 10 Gebote, die hier dazugehören, als Christen halten müssen, sondern warum wir unter der Gnade sind und unter dem Gesetz Christi, um was da der Unterschied ist. Nun kann ich nicht verschweigen, dass es heute Abend ein klein wenig schwierig werden wird an verschiedenen Punkten. Und das auch noch bei den Temperaturen. Aber wir wollen einfach versuchen, was es nur geht, aufzunehmen. Das eine oder andere kann man auch später nochmal vertiefen, vielleicht anhand der Kassette oder der Materialien, die es dann nachher noch gibt. Nun wollen wir uns anschauen, wie das mosaische Gesetz aufgebaut ist. Das will ich hier nochmal wiederholen. Das haben wir letztes Mal schon kurz gestreift, aber hier noch etwas gründlicher. Also, wir finden im mosaischen Gesetz in den 5 Büchern Mose mit diesen 613 Einzelgeboten, da finden wir Gebote, die die Heiligkeit Gottes offenbaren. Und diese Gebote könnten wir zusammenfassen als das Moralgesetz. Zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 2: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr, euer Gott. Also Heiligkeit, ich bin heilig, da wird die Heiligkeit Gottes offenbart. Und übrigens, das Symbol der Heiligkeit Gottes ist in der Bibel immer das Feuer. Überall, wo in der Bibel das Feuer auftaucht von Gott her, da offenbart er seine Heiligkeit. Zum Beispiel Mose am brennenden Dornbusch. Da offenbart sich der heilige Gott und Moses Reaktion ist, Herr, er sagt, tritt nicht herzu zu Mose, tritt nicht herzu, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Da muss man also im Bild gesprochen die Schuhe ausziehen, wenn sich der heilige Gott offenbart. Zweitens, wir finden das Sozialgesetz. Es enthält die Regeln für die Volksgemeinschaft im Staat Israel. An der Stelle 3. Mose, einfach das Verhalten untereinander, das, was wir heute im Zivilgesetzbuch auch haben, in unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Das alles finden wir bei den 613 Geboten. Oder das Kriminalgesetz, Verbrechen werden genannt und unter Strafe gestellt. Dann haben wir das Ritualgesetz. Innerhalb dieser 5 Bücher Mose, wo Bestimmungen für den israelitischen Gottesdienst genannt werden. 3. Mose 1 bis 7 werden zum Beispiel die verschiedenen Opfer aufgezählt. Oder 3. Mose 16, die Liturgie für den großen Versöhnungstag, über den neulich hier Bruder Passage sonntags gesprochen hat. Und dann das Sanitärgesetz. Es regelt den Umgang mit Krankheiten und Hygiene. In 3. Mose 13 bis 15 zum Beispiel lange Kapitel über den Umgang mit Aussatz und mit unreinen Ausflüssen und all diese Dinge. Der Ventilator hält mich hier ganz schön auf Trab. Das ist also nochmal diese kurze Wiederholung mit dem, kannst du mal den Ventilator ein bisschen drehen, der weht mir hier alles unter. So. Nun wollen wir uns den einen Bereich der 5 Bücher Mose, das Moralgesetz Gottes, genau anschauen. Das Moralgesetz Gottes ist die absolute Norm von dem, was vor Gott Recht und Unrecht ist. Es ist ein Ausdruck der heiligen Wesensart Gottes. Gott hat sich geoffenbart schon immer und er hat festgelegt, was Recht und was Unrecht ist. Und da gibt es Grundnormen, die einfach vom Wesen Gottes her abgeleitet sind und sich nie verändern. Schon von Ewigkeit an und erst recht in dieser Zeit sind diese Dinge festgelegt, was vor Gott Recht und Unrecht ist, und es verändert sich nicht. Gott nennt nicht heute das Gut und morgen Böse, sondern er ist heilig und sein Wesen verändert sich nicht, und auch was in seinen Augen Recht und Unrecht ist, das verändert sich nicht. Und dieses Moralgesetz Gottes ist unveränderlich, genauso wie Gottes Wesensart unveränderlich ist. Gott ist derselbe, er ändert sich nicht. Seine Handlungsweise verändert sich, aber er, sein Wesen verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Wir müssen nun sorgfältig unterscheiden zwischen dem ewigen Moralgesetz Gottes und dem in seiner Gültigkeit zeitlich begrenzten mosaischen Gesetz. Das ist jetzt schwer, nochmal. Wir müssen unterscheiden zwischen dem ewigen Moralgesetz, was mit dem Wesen Gottes zusammenhängt, was sich nie verändert, und dem in seiner Gültigkeit zeitlich begrenzten mosaischen Gesetz. Das mosaische Gesetz ist Israel gegeben, vom Berg Sinai an bis zum Tod Jesu am Kreuz. In der Zeit hatte das seine Gültigkeit, begrenzt. Aber das Moralgesetz Gottes ist ewig. Was er Recht und Unrecht nennt, das verändert sich nicht, das ist ewig. Das Moralgesetz Gottes ist unveränderlich, aber die Durchsetzung von Gottes Moralgrundsätzen änderte sich in den verschiedenen Haushaltungen der Heilsgeschichte. Das wollen wir nun sehen, wie sich das verändert hat. Die Durchsetzung dieser Moralgrundsätze, die hat sich verändert. Schaut, das Moralgesetz Gottes bestand schon lange, bevor das mosaische Gesetz gegeben wurde. Denn es gab schon vor der Gesetzgebung am Sinai Menschen, die ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben führten. Das gab es schon vor dem Berg Sinai. Wenn wir Zeit hätten, würde ich jetzt fragen, wer das sein könnte, wen es da gegeben hat, schon vor dem Sinai. Da würdet ihr sicher auf einige draufkommen, aber ich muss sie nun hier gleich nennen. Zum Beispiel Abel. Abel, von Abel wird bezeugt, dass er gerecht war vor Gott. Nun könnten wir sagen, ja gut, bei Abel, er ist vielleicht durch den Glauben gerecht geworden, wie auch der Hebräerbrief Kapitel 11, 4 sagt. Er ist durch den Glauben an Gott und ja, an seine Gerechtigkeit ist er gerecht geworden. Aber bei den Nächsten wird ausdrücklich bezeugt, dass sie durch ihr Leben gerecht waren vor Gott. Nämlich Henoch, er lebte lange vor der Gesetzgebung am Sinai. Da heißt es, weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Er war gerecht, Lebensgerechtigkeit, weil er nach den Maßstäben Gottes lebte. Noah, der Glaube kam da sicherlich dazu, aber es wird ausdrücklich bezeugt, dass er in einem gerechten Wandel lebte. Noah, auch von Noah heißt es, er war gerecht. Das ist immer das gleiche Wort im Hebräischen, Tzadik. Tzedakah ist die Gerechtigkeit, Tzadik heißt gerecht, er war gerecht, Tzadik und Tamim, er war gerecht und ganz in seiner Hingabe an Gott. Und auch Hiob lebte vor der Gesetzgebung und von Hiob wird das Gleiche gesagt. So, diese Leute waren gerecht vor Gott, obwohl es noch kein Gesetz gab. Nach welchen Maßstäben waren sie gerecht? Antwort, nach dem ewigen Moralgesetz Gottes, das sie kannten, das in ihnen war, das Gott ihnen gegeben hat, auch im Gewissen. Dieses ewige Moralgesetz spiegelt sich in uns vor allen Dingen in unserem Gewissen wider. Das sind nicht nur die 10 Gebote, sondern das ist alles, was Gott immer Recht und Unrecht genannt hat und immer Recht und Unrecht nennen wird. Das hat jeder Mensch in seinem Gewissen, nicht nur die 10 Gebote. Schaut, interessant ist nämlich, dass Gott Noah und Hiob, die vor der Gesetzgebung gelebt haben, zusammen mit Daniel nennt, der unter dem mosaischen Gesetz lebte. Hier in dieser Stelle, Hesekiel 14, Vers 14, da nennt Gott selber diese drei Leute in einem Atemzug: Noah, Hiob und Daniel. Noah und Hiob lebten vor der Gesetzgebung und Daniel lebte unter dem mosaischen Gesetz und er nennt sie in einem Atemzug gerecht. Das sehen wir. Daniel, der konnte nach dem mosaischen Gesetz gerecht sein, aber Hiob und Noah nicht. Die lebten vor dem Gesetz. Also sie waren gerecht nach dem ewigen Moralgesetz Gottes. Sie lebten so, wie es Gott recht war und nicht wie es Unrecht war. Sie erkannten das und lebten im Glauben nach diesem ewigen Moralgesetz Gottes. Vor der Gesetzgebung am Sinai verwaltete Gott die gesamte Menschheit unter seinem ewigen Moralgesetz, ohne das mosaische Gesetz. Das gab es noch nicht. Auch ohne die 10 Gebote. Noah und Henoch und diese Leute hatten nicht die 10 Gebote. Jedenfalls nicht in schriftlicher Form, nicht in geoffenbarter Form. Sie hatten sie, wenn dann nur in ihrem Gewissen. Aber nicht nur die, sondern die ganze ewige Moralgesetzgebung Gottes hatten sie in ihrem Gewissen. Und danach verwaltete Gott die Menschen vor der Gesetzgebung am Sinai. Aber seit der Gesetzgebung am Sinai verwaltete Gott das Volk Israel durch das mosaische Gesetz, und im mosaischen Gesetz ist das ewige Moralgesetz nun enthalten. Das ist da hineingegangen, das hat sich da drin aufgelöst beziehungsweise da hinein vermengt. Und ich habe das jetzt versucht, hier auf dieser Folie grafisch darzustellen. Schaut, wenn wir hier das mosaische Gesetz haben mit seinen 613 einzelnen Geboten, wo wir eben gesagt haben, wir könnten diese 613 Gebote unterteilen in Sozialgesetz, Ritualgesetz, Kriminalgesetz, Sanitärgesetz, und ein Teil dieser 613 Gebote enthält das ewige Moralgesetz Gottes. Das ist da hineingeflossen in die 613 Gebote. Da drin ist es. Und wir können jetzt sehr schwer genau rausfiltern, was von den 613 gehört zum ewigen Moralgesetz Gottes und was nicht. Ich kann jetzt schon sagen, 9 von den 10 Geboten gehören dazu, zu dem ewigen Moralgesetz Gottes. 9 von den 10 Geboten. Aber noch einige andere Gebote sicher auch. Nur wir können die jetzt nicht alle filtern. Wichtig ist, dass wir erkennen, in der Zeit des mosaischen Gesetzes ging das ewige Moralgesetz Gottes, das es schon zuvor gab, hier ein in die 613 Gebote, und nach der Zeit des Gesetzes, nach Jesu Tod, fällt nun dieser äußere Rahmen wieder weg und Gott verwaltet die Menschen weiter nur unter diesem roten Kreis, unter dem ewigen Moralgesetz Gottes und unter der Gnade die Menschen, die eben Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Ich habe das jetzt schon zweimal einfach so in den Raum gestellt, aber ich will das hier nochmal ganz deutlich betonen. Das mosaische Gesetz hat mit dem Tod Jesu und dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten seine Gültigkeit verloren. Wir haben das an allen Abenden im Grunde gestreift, aber besonders auch am letzten, wo ich das lang begründet habe, warum das mosaische Gesetz wirklich in seiner Wirksamkeit und in seiner Geltung aufgehoben ist seit Golgatha und spätestens dann auch mit dem Kommen des Heiligen Geistes. An Pfingsten begann die neue Heilszeit der Gemeinde, die etwas ganz anderes ist als die Zeit des Gesetzes. Und hier habe ich Vorsicht geschrieben, die Evangelien gehören heilsgeschichtlich noch zur Zeit des Gesetzes, weil sie gehen ja hin bis zu Jesu Sterben und Auferstehen und Himmelfahrt und dann mit Beginn der Apostelgeschichte kommt dann die neue Heilszeit der Gemeinde. Das dürfen wir nicht vermengen. In den Evangelien sind teilweise noch Aussagen enthalten, die ganz auf der Ebene des alttestamentlichen Gesetzes liegen. Wir werden nachher eine davon genau anschauen. Das ewige Moralgesetz Gottes hingegen besteht weiterhin. Das mosaische Gesetz hat aufgehört. Wir haben mit dem mosaischen Gesetz nichts zu tun. Das galt dem Volk Israel. Das ewige Moralgesetz Gottes hingegen, das besteht weiterhin. Das, was Gott Recht und Unrecht nennt, das bleibt. Das hängt mit seinem Wesen zusammen. Das ist auch heute noch gleich. Und das Moralgesetz ist für jede Haushaltung der gesamten Heilsgeschichte gültig. Auch für die Haushaltung der Gemeinde. Aber nicht, weil es Teil des mosaischen Gesetzes ist, sondern weil es Teil des gerechten Willens Gottes ist, der sich nie verändert, auch durch die Haushaltungen hindurch immer gleich bleibt. ist das ein bisschen deutlich geworden, der Unterschied, das mosaische Gesetz, zeitlich begrenzt auf etwa 1500 Jahre, von 1500 vor Christus, bis zu seinem Tod am Kreuz. Aber das ewige Moralgesetz Gottes erstreckt sich über die ganze Zeit und Ewigkeit, weil es mit dem Wesen Gottes zusammenhängt. Es war schon vor dem Gesetz da und es war nach dem Gesetz da und ist heute da und wird im tausendjährigen Reich da sein und in der Ewigkeit, weil es mit Gottes Wesen zusammenhängt. Das wollten wir jetzt hier also genau unterscheiden. Das ewige Moralgesetz Gottes und das zeitliche mosaische Gesetz. Das klingt so ähnlich, ja, auch im Deutschen. Moralgesetz und mosaisches Gesetz klingt ein bisschen ähnlich, ist aber ganz verschieden. So, für einen Christen gibt es nun heute theoretisch drei Alternativen. Wolfgang hat vorhin gebetet, dass auch heute ein Tag der Entscheidung ist, und so kann sich jeder von uns heute Abend entscheiden, unter welcher Kategorie er leben möchte. Unter den Moralgeboten des mosaischen Gesetzes? Kann er machen, wenn er will. Dann muss er Jude werden. Er kann versuchen, die 613 Gebote des Alten Testaments einzuhalten. Dann darf er nicht zwei verschiedene Fäden auf dem Körper tragen, kein Stoff, wo zwei Fäden verarbeitet sind, und all diese vielen pingeligen Gebote des Alten Testaments. Wer will, kann unter dem Moralgeboten des mosaischen Gesetzes leben. Wer will, kann auch gesetzlos sein und sagen, das geht mich alles überhaupt nichts an, was da in der Bibel steht. Ich will mein eigenes Gesetz sein. Ich will völlig autonom sein. Es gibt viele Menschen heute, die versuchen, hier nach dem zweiten Prinzip zu leben. Oder wir können auch unter der Gnade sein. Klammer auf, unter dem Gesetz Christi, das ist das Gleiche. Unter der Gnade. Und ich denke doch, dass hier viele sind, wenn nicht alle, die unter der Gnade sein möchten. Dann aber auch bitte ganz unter der Gnade. Und dann nicht vermengt mit dem mosaischen Gesetz. Auch nicht einzelne Sachen dann rausgreifen und sagen, ja, aber die will ich wenigstens noch halten. Sechstens, die Verwirrung über die Anwendung des mosaischen Gesetzes hat ihre Ursache in der mangelnden Unterscheidung zwischen dem ewigen Moralgesetz Gottes und dem zeitlichen mosaischen Gesetz, insbesondere den 10 Geboten. Wir haben ja eben gesehen, dass das zwei verschiedene Paar Stiefel sind und das wird leider oft miteinander vermischt. Wenn zum Beispiel Schriftausleger sagen, dass die 10 Gebote nie ungültig würden, das sagen viele Prediger, das steht in vielen Büchern, die 10 Gebote würden nie ungültig. Dann meinen sie mit dieser Aussage eigentlich, dass das ewige Moralgesetz Gottes nie ungültig wurde. Versteht ihr, sie meinen damit eigentlich, sie tun das nicht gründlich genug reflektieren, habe ich früher auch nicht gemacht. Sie meinen eigentlich, dass das ewige Moralgesetz Gottes, dass das nie ungültig wird, dass das nie aufhört, weil es ja mit seinem Wesen verknüpft ist. Das ist richtig. Aber die 10 Gebote, da müssen wir ein Fragezeichen machen. Kein Christ und keine Gemeinde kann ehrlich behaupten, dass wir unter den 10 Geboten leben. Denn unter dem Gesetz sein, die 10 Gebote sind Teil des Gesetzes, bedeutet auch unter der Strafe für die Übertretung des Gesetzes sein. Wer unter dem Gesetz leben will, der muss auch akzeptieren, dass er unter der Strafandrohung des Gesetzes lebt. Wir leben alle unter der Straßenverkehrsordnung in Deutschland. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir leben unter ihr und wir leben auch unter ihrer Strafandrohung. Wer bei Rot über die Kreuzung fegt, der muss Glück haben, wenn da keine Lichtfotoanlage eingebaut ist. Sonst wird es teuer. Schaut, wenn die 10 Gebote heute noch in Kraft wären, dann müsste auch die Strafe für die Übertretung der 10 Gebote noch in Kraft sein. Und Vorsicht, auf alle 10 Gebote stand im Alten Testament die Todesstrafe. auf alle 10, wir werden es gleich genau anschauen, dann müsste auch die Strafe noch in Kraft sein. Schaut, Götzendienst, Sabbatschändung, Auflehnung gegen die Eltern oder Ehebruch wurden nach dem mosaischen Gesetz mit dem Tode bestraft. Dies ist jedoch heute nicht der Fall. Wer behauptet, unter dem mosaischen Gesetz zu sein, der muss für die Übertretung des Gesetzes auch die Todesstrafe einführen. Veränderung der Strafe bedeutet aber Abschaffung des Gesetzes. Wenn ich die Strafe verändere oder sogar wegfallen lasse, dann kann ich das Gesetz in Mülleimer stecken. Wenn wir eine Straßenverkehrsordnung hätten ohne Strafandrohung, die könnten wir gerade in Reiswolf durchlassen, die würde überhaupt nichts nützen. Da wird sich kein Mensch dran halten. Ein Gesetz, dessen Strafandrohung abgeschafft wurde, ist kein Gesetz mehr im eigentlichen Sinn, sondern guter Rat. Das mosaische Gesetz war jedoch kein guter Rat, sondern ein Dienst oder ein Amt, der oder das den Tod bringt. So nennt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 7 das alttestamentliche Gesetz. Das war ein System, das den Tod brachte. Und im Neuen Testament sehen wir, dass von diesen Geboten des Alten Testaments keine einzige Strafandrohung mehr zitiert wird, keine einzige. Und somit sehen wir, es ist guter Rat, aber es ist nicht mehr Gesetz im vollen Sinn mit Strafandrohung, wie es im Alten Testament war. Wir gucken es uns gleich ganz genau an. Zuvor noch diese Folie. Die 10 Gebote scheinen im Herzen der Christen eine Sonderstellung zu haben. Die Christen sind hier jedoch sehr inkonsequent. Sie verteidigen die Gültigkeit der 10 Gebote, halten aber, mit Ausnahme der 7. Tagesadventisten, das Sabbatgebot für ungültig. Das ist ja inkonsequent. Wenn wirklich die 10 Gebote gültig wären und volle Gültigkeit hätten, dann müssten wir wirklich im alttestamentlichen Sinn den 7. Tag als Sabbat halten und heiligen, aber auch so wie im Alten Testament, ohne wirklich ein Werk zu tun, nicht einmal Lichtschalter betätigen. Wir haben schon von der Schrift her bewiesen, dass das mosaische Gesetz als Einheit gesehen werden muss. Wir können nicht auswählen, was wir vom Gesetz praktizieren wollen und was wir abschaffen wollen. Das können wir nicht einfach selektiv entscheiden. Obwohl die 10 Gebote als Bestandteil des mosaischen Gesetzes abgeschafft sind, mit dem ganzen mosaischen Gesetz, haben die Moralgrundsätze, die Moralprinzipien, die in den 10 Geboten und den anderen Teilen des mosaischen Gesetzes genannt sind, bleibende Gültigkeit. Die Moralgrundsätze, die mit Gottes Wesen zusammenhängen, die gelten weiter. Aber die 10 Gebote als formaler Teil des Gesetzes ist genauso abgeschafft wie die Gebote über die Opfervorschriften und alles andere, was wir da im Alten Testament finden. Schaut, dieses ewige Moralgesetz Gottes, das ist im Neuen Testament sogar enger gefasst als im mosaischen Gesetz. Im Neuen Testament haben wir strengere Maßstäbe noch im Blick auf dieses Moralgesetz Gottes als wie im Alten Testament. Zwei Beispiele. Jesus Christus verurteilt nicht nur Mord. Im Alten Testament wird Mord verurteilt. Aber Jesus verurteilt nicht nur Mord, sondern schon den Hass im Herzen drin, der dem Mord vorausgeht. Hass, den überhaupt noch keiner sieht unter Umständen. Der sich da drin abspielt, der wird verurteilt. Ihr kennt das, wo Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz und du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Oder hier, 1. Johannes 3, 15, da steht, dass wer seinen Bruder hasst, ein Totschläger ist. Also, da wird schon der Hass verurteilt, nach dem ewigen Moralprinzip Gottes das im Neuen Testament schärfer gefasst ist. B. Das Neue Testament verurteilt nicht nur offene Sünde, sondern sogar passive Unterlassung. Das gibt es im Alten Testament nicht. Es kommt überhaupt nicht vor, dass passive Unterlassung verurteilt wird. Aber im Neuen Testament, in Jakobus 4,17, das kennen wir, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Gutes Unterlassen ist im Neuen Testament Sünde. Viel schärfer als im Alten Testament. Seht ihr? Das ewige Moralgesetz Gottes ist im Neuen Testament enger und strenger und schärfer gefasst als im mosaischen Gesetz. Ist auch logisch, weil Jesus gekommen ist und die Erlösung gebracht hat und in unseren Herzen wohnt und uns dazu befähigt, auch Sünde im Herzen schon zu vermeiden und abzulegen, was im Alten Testament so vielleicht gar nicht möglich war. Fünftens, in Römer 3,23 steht, kennen wir alle, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind alle ohne Ausnahme Sünder und haben nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Luther übersetzte, und mangeln des Ruhmes. Ist vielleicht einigen geläufiger, aber wörtlich, haben nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle Menschen. So, diese Aussage setzt voraus, dass alle Menschen unter dem ewigen Moralgesetz Gottes sind. Wenn allen die Herrlichkeit fehlt, wenn alle nicht gerecht sind nach Gottes Maßstab, dann müssen sie alle unter dem ewigen Moralgesetz Gottes sein, weil ja gar nicht alle die 10 Gebote hatten, weil ja gar nicht alle das mosaische Gesetz hatten, weil gar nicht alle die Bibel haben. Aber alle Menschen haben im Gewissen ein Zeugnis von dem ewigen Moralgesetz Gottes. Sie wissen, was Gott Recht und Unrecht nennt. Das hat jeder Mensch da drin, vom Sündenfall an. Und nach diesem beurteilt Gott Menschen. Römerbrief Kapitel 2, 14, 15 finden wir das ausgedrückt, dass Gott die Menschen auch nach dem Gewissen beurteilt. So, nun wollen wir mal genau durchgehen, wie sich das nun verhält mit den 10 Geboten. Ich habe das hier eben so in den Raum gestellt, dass die 10 Gebote formal nicht mehr gelten, sondern nur die in ihnen enthaltenen ewigen Moralgrundsätze Gottes. Nun wollen wir sie genau durchgehen und ich gebe dazu mal etwas durch die Reihen. So, Frage: Sind die 10 Gebote im Neuen Testament wiederholt und deshalb für heute gültig? So habe ich es letztes Mal ausgedrückt, weil ich da noch nicht so fein unterscheiden und differenzieren konnte, wie wir es jetzt können, nachdem wir den Unterschied rausgearbeitet haben zwischen Moralgesetz Gottes und mosaischem Gesetz. Schaut, ihr findet auf der linken Seite die Gebote. Links oben das erste Gebot. Das kennen wir. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich zitiere jetzt nur in Kurzform. In der Mitte finden wir die angedrohte Strafe für die Übertretung dieses Gebotes im Alten Testament. An vielen Stellen wird es gesagt, hier werden immer nur ein paar auszugsweise wiedergegeben, finden wir zum Beispiel in 2. Mose 22, 5. Mose 6, Todesstrafe. Rechts finden wir, dass das Prinzip, dieser Grundsatz, der dem zugrunde liegt, im Neuen Testament auch wieder vorkommt, nach dem ewigen Moralgesetz Gottes, aber nicht genau nach diesem ersten Gebot. Wir finden im Neuen Testament an keiner Stelle so das erste Gebot zitiert, ja, ausführlich, sondern wir finden das Prinzip wieder in der Apostelgeschichte, wo diese Leute Paulus und Barnabas anbeten wollen auf der Missionsreise, ja, wo sie vor ihnen niederfallen und denken, dass Zeus und die Götter in Menschengestalt vor ihnen stehen. Da verwehren sie ihnen das sofort, weil sie sagen, nein, Gott anbeten. Oder 1. Timotheus 2,5, ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Keinen anderen Gott anbeten, heißt das doch, ja, nur diesen einen Gott. Oder Jakobus 2,19, die Dämonen glauben auch an Gott und zittern. Ja? Also wir sehen, das Prinzip finden wir wieder im Neuen Testament. Das erste Gebot wird nicht explizit ausführlich mit Strafandrohung wiederholt, sondern nur das Prinzip finden wir im Neuen Testament. Wie sieht es beim zweiten Gebot aus? Das zweite Gebot heißt ja, du sollst ja kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis von dem, was über der Erde und unter der Erde und so weiter. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, 2. Mose 20. Unter dem Gesetzesbund war die Strafe der Tod, Todesstrafe. Im Neuen Testament finden wir nicht dieses Gebot ausdrücklich wieder, sondern das Prinzip, der Grundsatz, der dahinter steht. Apostelgeschichte, 1. Korinther 8 mit dem Götzendienst, 2. Korinther 6, 1. Johannes 5. An diesen Stellen, die können wir jetzt nicht alle aufschlagen und lesen, könnt ihr zu Hause in Ruhe machen, da finden wir das Prinzip wieder, dass wir keine Bilder oder Götzen, da steht Eidolol im Griechischen, Eidololatreia ist der Götzendienst, Eidol ist das Wort Idol, was wir heute haben. Ja? Idole sind eigentlich Götzen. Wie viele Menschen heute Idole haben, Götzen. Ja. Drittes Gebot, denn du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und wir sehen, was er als Strafe festgesetzt hat, 3. Mose 24, Todesstrafe. Wir finden auch dieses Gebot im Neuen Testament nicht wiederholt, aber es wird darauf hingewiesen, dass keine falschen Eide geschworen werden sollen. Da finden wir das Prinzip wieder. Falsche Eide noch unter Hinzufügung des Namens Gottes, da wird der Name missbraucht. Da finden wir dieses Prinzip wieder, aber ohne Strafandrohung. Das vierte Gebot, jetzt ist natürlich das Heikelste an der Sache, weil das das einzige Gebot ist, was wir jetzt so in diesem Sinn völlig abgeschafft finden. Das vierte Gebot, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, noch deinen Knecht und so weiter. 2. Mose 20. Schaut, unter dem Gesetzesbund war die Strafe für die Übertretung des Gebotes der Tod. Das Sabbatgebot kommt unter diesen 613 Geboten über 100 Mal vor, nimmt den größten Stellenwert ein im ganzen mosaischen Gesetz. Über 100 der 613 beziehen sich auf Sabbat. Und dann, das Sabbatgebot wird im Neuen Testament ebenfalls nicht wiederholt, genau wie die anderen nicht. Im Gegenteil, es wird darauf verwiesen, dass das Halten bestimmter Feiertage, Sabbate, eine persönliche Entscheidung ist. In Römer 14, Vers 5 sagt Paulus, der eine hält diesen Tag, der andere hält ihn nicht. Ja, kennt ihr die Stelle? Sonst schlagen wir sie auf. Römer 14, Vers 5. Da wird hingewiesen darauf, dass das in das Ermessen des Einzelnen gestellt ist. Römer 14, Vers 5. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem Sinn völlig überzeugt. Es wird in das Ermessen des Einzelnen gestellt, ob er einen Tag jetzt herausgreifen will, über die anderen setzen will oder nicht. Es gab schon damals Christen, die hielten alle Tage gleich, neutestamentliche Christen, die frei waren von, auch von diesem jüdischen Sabbatgebot, was natürlich am schwersten war, weil es so betont war im Alten Testament. Und die erste Gemeinde kam am Tag des Herrn zusammen, wie wir ja wissen, am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag. Da kam sie zusammen, um Brot zu brechen, Gemeinschaft zu haben. Sie hielt also diesen Tag in gewissem Sinn so, wie die alttestamentliche Gemeinde den Sabbat. Lass uns noch die zweite Stelle aufschlagen. Kolosser 2, Vers 14 bis 16. Kolosser 2, 14. Es ist interessant, mal diesen Zusammenhang zu lesen. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten, am Kreuz nämlich. So richten euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Sagte ich letztes Mal schon, ich werde nicht mich mit dem Schatten begnügen, wenn die Person da steht, dann rede ich mit der Person und nicht mit dem Schatten. Und im Alten Testament hatten wir den Schatten. Und auch der Sabbat war ein Schatten. Aber im Neuen Testament haben wir die Person Christus. Und in ihm sind diese alttestamentlichen Dinge aufgelöst, abgeschafft, erfüllt, wie wir gleich noch sehen werden. Es geht noch weiter hier, Vers 18. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Darum geht es, nicht an den Schatten halten, sondern an den Körper, nicht nur an den Körper, sondern an das Haupt, an den Christus wollen wir uns halten. Das ist eine ganz wichtige Stelle, weil hier ausdrücklich auch vom Sabbat die Rede ist, dass wir uns deswegen, wie es hier heißt, nicht irritieren lassen sollen oder richten lassen sollen. Fünftens, das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Unter dem Gesetzesbund stand auch auf dieses Gebot Todesstrafe. Aber im Neuen Testament wird es nicht mit Strafandrohung wiederholt. Und da ist interessant, Jesus zitiert dieses Gebot noch im Matthäusevangelium den Juden gegenüber. Und Jesus zitiert das Gebot voll mit Strafandrohung der Todesstrafe. In Matthäus 15, Vers 3 bis 4. Er ist in der Zeit des Gesetzes noch. Und die Juden, die vor ihm stehen, sie gehören auch zu der Haushaltung des Gesetzes. Ihn zitiert er dieses Gebot voll, mit Androhung der Todesstrafe. Aber im Epheserbrief zum Beispiel zitiert Paulus das Gebot für uns in der Gemeinde ohne Androhung der Todesstrafe und auch mit abgeänderter Verheißung, auf dass du lange lebst auf Erden. Das ist ganz wichtig, dass wir sehen, wie sich da etwas verändert hat. Zeitalter des Gesetzes, Zeitalter der Gnade. Nicht mehr Strafandrohung, nicht mehr Amt des Todes, sondern guter Rat. Das Gesetz als guter Rat. Sechstens, das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Wörtlich steht da übrigens im Hebräischen, du sollst nicht morden. Nicht morden. Denn dann wäre auch Todesstrafe nicht möglich und Gott selbst hat die Todesstrafe eingesetzt. Wie soll das gehen, wenn der Betreffende nicht töten darf? Wie soll er dann einen anderen töten? Ja, aber nicht morden ist etwas ganz anderes. Morden ist unrechtmäßiges Töten. Töten kann rechtmäßig sein. Wenn zum Beispiel der Staat tötet, wenn die Polizei tötet und so, kann es vollkommen rechtmäßig sein. Das, was da an der Mauer gewesen ist mit dem Schießbefehl, das war unrechtmäßiges Töten. Aber es gibt rechtmäßiges Töten, auch nach dem ewigen Moralgesetz Gottes, rechtmäßiges Töten. Hier steht, du sollst nicht morden. Unter dem Gesetzesbund war die Strafe Tod. Die Todesstrafe für Mord wurde sogar schon vor der Gesetzgebung am Sinai eingeführt. Haben wir schon ein paar Mal zitiert, 1. Mose 9,6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Schon vor der Gesetzgebung. Das Neue Testament wiederholt das Gebot nicht mit Androhung der Todesstrafe, lehrt jedoch, dass schon Hass Sünde ist, wie wir vorhin gehört haben. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Altes Testament, Steinigung, und zwar für beide für beide, die beteiligt waren beim Ehebruch. Aber auch dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wurde schon lange vor der Gesetzgebung von Gott verwendet. Die Städte Sodom und Gomorra hat Gott vernichtet. Ja, warum? Wegen der massenhaften Übertretung dieses Moralprinzips und für die Praxis der Homosexualität. Da gab es noch kein Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen. Es gab noch kein siebtes Gebot. Und trotzdem hat Gott die Städte vernichtet. Warum? Weil sie das ewige Moralgesetz Gottes in ihrem Herzen hatten und dagegen verstoßen haben. Und darum hat Gott sie gestraft. Das Neue Testament wiederholt das Gebot nicht mit Androhung der Todesstrafe, lehrt aber Absonderung von aller Unreinheit, auch in Gedanken. Das sehen wir wieder, weiter gefasst als das alttestamentliche Gesetz. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Unter dem Gesetzesbund war hier eine Besonderheit, nämlich die 4- bis 5-fache Wiedererstattung des Diebesguts. Die Strafe für den Diebstahl eines Menschen, Menschenraub, war jedoch Tod. Kidnapping war Todesstrafe. In den Evangelien finden wir ein Beispiel, nämlich das berühmte beim Zachäus. Er gab das gestohlene Gut 4-fach zurück, nach alttestamentlichem Gesetz. Im Neuen Testament, also in den Briefen, wird das Gebot nicht wiederholt, aber das Moralprinzip wird gelehrt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, auf dass er auch noch Bedürftige unterstützen kann. Das ist Gottes Prinzip. Soweit wird es im Neuen Testament gefasst, noch erweitert, das Positive, nämlich arbeiten, Geld verdienen, Lebensunterhalt verdienen und damit Bedürftige unterstützen. Das ist der Hauptsinn mit dem, was wir erwirtschaften. Natürlich dürfen wir unseren Lebensunterhalt davon fristen, aber dann mit dem Überfluss sollen wir nicht große Paläste bauen und alles Mögliche ansammeln. So, das neunte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deine Nächsten. Auch unter dem Gesetzesbund war die Übertretung in gewissen Zusammenhängen Tod. Das heißt dann 5. Mose 19 eigenartig formuliert, so sollt ihr mit ihm tun, der falsches Zeugnis abgelegt hat, wie er gedachte, seinen Bruder zu tun. Leben für Leben, Tod, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. Also wenn in bestimmten Zusammenhängen auch hier bei diesem Gebot die Todesstrafe, Leben für Leben. Das neunte Gebot wird im Neuen Testament nicht explizit wiederholt, aber das Moralprinzip, dass wir der Wahrheit verpflichtet sind, das lesen wir auf jeder Seite im Neuen Testament. Das ist ewiges Moralgesetz Gottes. Zehntens. Zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, oder Luther sagt, lass dich nicht gelüsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was der Nächste hat. Unter dem Gesetzbund war für das Begehren in Gedanken, ist ja ein gedanklicher Vorgang, noch keine Strafe angedroht. Ihr seht, im Alten Testament waren die Gedanken noch in gewisser Weise frei. Ja, für Gedankensünden stand keine Strafe. Wurde allerdings der Gedanke zur Tat, dann galt eines der anderen Gebote und auf die stand ja, wie wir gesehen haben, immer die Todesstrafe. Also obwohl das zehnte Gebot auch im Neuen Testament nicht wiederholt wird und schon gar nicht mit Androhung der Todesstrafe, wird das Moralprinzip, nicht zu begehren, doch gelehrt. Oft im Neuen Testament. Paulus, Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Ja, wir sollen nicht begehren. Das ist eine ganz große Gefahr. Haben wir verstanden, was dieser Aufbau zeigen soll? Wir sehen, die Gebote des Alten Testaments und alle 10 haben, 2 mit Einschränkung, aber die anderen 8 haben die Todesstrafe. Das war ein Amt des Todes, das Alte Testament, ein Dienst des Todes, ein System des Todes. Und im Neuen Testament finden wir keines dieser 10 Gebote ausführlich genau im Wortlaut so wiederholt, mit Androhung der Todesstrafe. Keines. Es wird mal zitiert, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht töten, das wird schon zitiert mal, aber nicht mit Androhung der Todesstrafe. Und da sehen wir, dass das Gesetz im vollen Sinn seine Wirkung verloren hat, denn es ist nur dann Gesetz, wenn es auch Strafandrohung hat und sie auch verwirklicht, sonst ist es guter Rat und genau das ist es im Neuen Testament. Zusammenfassend, die Strafe des mosaischen Gesetzes für die Übertretung der 10 Gebote war fast immer der Tod, die Herrschaft des mosaischen Gesetzes war eine Herrschaft des Todes. Für die Haushaltung der Gemeinde wurde das mosaische Gesetz nicht eingesetzt. Alle Moralgrundsätze der 10 Gebote finden wir jedoch im Neuen Testament auch für die Haushaltung der Gemeinde wieder, weil diese Grundsätze zum ewigen Moralgesetz Gottes gehören, das zu allen Zeiten gültig war und gültig sein wird. Dritter, letzter, kurzer Teil, Einwände von gesetzlichen Christen. Einwände. Jetzt, wenn ich das hier so entfalte heute Abend, dann wären da garantiert nicht alle, vielleicht sind auch unter uns nicht alle einverstanden, aber schon gar nicht alle Menschen der heutigen Christenheit wären damit einverstanden. Warum? Was ist der Haupteinwand? Und den müssen wir unbedingt behandeln. Der Haupteinwand ist, Jesus hat doch in Matthäus 5, Vers 17 bis 19 gelehrt, dass kein Jota des Gesetzes vergehen werde. Das müssen wir aufschlagen. Matthäus 5 ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Ich darf das hier auch sagen, ohne dass ich jemand wehtun will. Das ist auch die wichtigste Stelle für die Siebenten-Tags-Adventisten. Diese Stelle, Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Wollen wir es lesen? Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, Jota ist der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets, das ist nur so ein kleiner Haken, unser J, ist im Hebräischen nur so ein Haken, Jota. Nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. So, wenn wir das hier lesen, dann fragen wir uns, wie kann ich heute Abend hier so kühn behaupten, dass das mosaische Gesetz seine Wirkung verloren hat und sogar die 10 Gebote und dergleichen mehr. Schaut, ganz wichtig, was wir jetzt hier lesen. Jesus Christus lehrt hier nicht in Matthäus 5, dass keine Bestimmung des mosaischen Gesetzes seine Gültigkeit verlieren wird. Denn viele der Ritual- und Opferbestimmungen haben offensichtlich ihre Gültigkeit für die Haushaltung der Gemeinde verloren. Oder habt ihr heute Morgen schon euer Brandopfer gebracht? Habt ihr heute schon die anderen alttestamentlichen Gebote eingehalten? Wohl kaum. Ja, sie haben ihre Gültigkeit verloren. Jesus wollte hier nicht sagen, dass keine Bestimmung des mosaischen Gesetzes seine Gültigkeit verlieren wird. Aber was wollte Jesus sagen? Zweitens, Jesus Christus verteidigt hier die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes und des gesamten Alten Testaments, jetzt kommt's, während der Haushaltung des Gesetzes. Er hat doch Juden vor sich, Pharisäer, andere Juden. Und in der Haushaltung des Gesetzes galt jeder Buchstabe des Alten Testaments und erst recht des mosaischen Gesetzes und der 10 Gebote und aller 613 Gebote. Da durfte kein Jota, keines dieser Gebote aufgelöst werden. Jesus hat keines dieser Gebote aufgelöst. Im Gegenteil, er hat sie alle 613 erfüllt. Glaubt nicht, dass Jesus ein Kleid getragen hat, in dem zweierlei Fäden verwoben waren miteinander. Das hat er nicht getan, weil es verboten war im Alten Testament. Und all diese in unserer Sicht pingeligen Gebote, Jesus hat sie alle gehalten. Und kein Teil des Gesetzes ist seiner Erfüllung entgangen. Er hat sie alle erfüllt. Darf ich das nochmal betonen? Jesus verteidigt die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes während der Haushaltung des Gesetzes. Das war doch damals noch die Haushaltung des Gesetzes. Erst mit seinem Tod und Auferstehung und Pfingsten begann die neue Haushaltung der Gnade. Und im Neuen Testament werden diese Gebote des Alten Testaments so nicht verteidigt. Paulus hat sie nicht verteidigt. Auf keinen Fall. Das ist der große Unterschied. Und da wird ein Fehler in der Auslegung gemacht. Nicht böswillig, nicht mutwillig, sondern man unterscheidet nicht die Schrift und sieht es nicht, dass das eine ganz andere Haushaltung ist. Ja, wolltest du das auch sagen, Wolfgang? Ja, gehen wir erstmal auf das ein. Da hat Jesus sehr wohl unterschieden das alttestamentliche Sabbatgebot und das, was die Juden in ihrer Mishnah, das heißt in ihren schriftlichen und mündlichen Ausführungsbestimmungen um das Sabbatgebot herum gerankt haben. Das hat Jesus ignoriert, diese menschlichen Zusätze, diese Kommentare dazu. Aber das Sabbatgebot im eigentlichen Sinn hat Jesus sehr wohl gehalten. Nur am Sabbat heilen, das war kein Verstoß gegen das Sabbatgebot vom Sinn Gottes her, als er Kranke geheilt hat. Das war kein Verstoß, das haben sie ihm vorgeworfen, dass er damit auch das Sabbatgebot verstößt. Aber in Gottes Sinn war das kein Verstoß, weil es Liebe geübt war, weil es Barmherzigkeit war und das Gesetz in Barmherzigkeit besteht. Da wollte noch jemand was sagen? Oder Neudeck? Ja.
Also ist doch das Gesetz irgendwie da, denn ich kann es nicht so ignorieren. Sicherlich gibt es für die Gnade nicht mehr in dem Sinne, wie es einige der Gemeinden, die angeregelt werden, zurückfallen wollen, weil die Gesetzeszeit, die Zeit der Bekürzung näher lag und der Rückfall stärker ist bei uns noch in der Liberalität.
Ja, Bruder Neudeck, Sie zitieren 2. Thessalonicher 2 und Sie sagen, der Gesetzlose wird offenbar werden, ja, die Zeit der Gesetzlosigkeit, der Anomia. Aber diese Gesetzlosigkeit ist nicht eine Zeit, wo man das mosaische Gesetz nicht mehr hält, sondern wo man eben das ewige Moralgesetz Gottes mit Füßen tritt. Das, was Gott Recht und Unrecht nennt.
Aber auch
und
das Gesetz, ich kenne nie aus, ob die Begrifflichkeit der Gesetze, wenn ich zum Beispiel irgendwie in unserem Land ein Politiker, der verkürzt wird, würde ich sagen, das ist Verkürzung.
Ja.
Oder ich würde sagen, das ist eben kein, das ist Menschen,
Verachtung.
Verachtung,
ja. Ja.
Die dahin tendieren würden, gerade bei Leuten, die noch Jugend haben.
Ja.
Also dann lieber ein Stück weg, ich halte nicht ans Gesetz, aber ich weiß zum Beispiel, Leute, die sehr tief in der Sünde schlagen, die mehr über die Leitung des Gesetzes zu Recht haben, als dass man sie zu liberal führt in den Verfängsten nach.
Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ja, das wäre jetzt nochmal ein extra Abend wert. Ja.
Ja.
Das ist was anderes. Das ist davon nicht berührt. Ja. Ja. Bruder Neudeck, ich muss heute Abend mal diese Sache ganz deutlich betonen. Ja. Ich muss es mal ganz einseitig so betonen, damit es deutlich wird, dieser Unterschied zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade. Sie waren jetzt heute vor einer Woche nicht da, als wir über das Gesetz Christi gesprochen haben. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass wir als neutestamentliche Christen gesetzlos sind, sondern wir sind ja unter dem Gesetz Christi und da sind ja viele, viele Regeln, wenn ich das so sagen darf, in denen wir leben, aber unter einer ganz anderen Sichtweise wie im Alten Testament, denn da musste der Mensch das von sich aus bringen, aus eigener Kraft diese Gesetze halten, und wir haben den Herrn Jesus in uns. Das, über diese Dinge haben wir heute vor einer Woche gesprochen. Ich würde jetzt um Verständnis bitten, dass wir erstmal fortfahren, weil auch die Beiträge wahrscheinlich nicht voll auf die Kassette kommen von der Technik her. Ja? Und nachher drücke ich da drauf und dann können wir noch über Dinge sprechen. Ich will jetzt erstmal zeigen, dass Jesus das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Das wissen wir natürlich, aber es hat mir sehr gut getan, das hier nochmal so zu sehen. Jesus Christus hat das mosaische Gesetz vollkommen erfüllt. Er wurde unter dem Gesetz geboren und unter das Gesetz getan, wie es in Galater 4 heißt. Dann, er hat das Gesetz richtig erklärt und Missverständnisse korrigiert, genau gegen die Pharisäer, die das Gesetz natürlich verbogen haben nach allen Seiten. Er hat es richtig erklärt und Missverständnisse aufgedeckt und auch Missbrauch. Er hat die Bestimmungen des Gesetzes vollständig erfüllt. Er hat die Verheißungen und Typologien, die auf ihn als kommenden Erlöser hinweisen, erfüllt. Alle Bilder im Gesetz, zum Beispiel von der ehernen Schlange, die erhöht wird, Christus am Kreuz und viele andere Sachen im Alten Testament. Er hat alles erfüllt, auch in jedem Tieropfer hat er erfüllt am Kreuz. Er erfüllte das Gesetz, indem er den Fluch und die Strafe des Gesetzes auf sich nahm und dabei für Juden und Nichtjuden Erlösung erwarb. Und er erfüllte das Gesetz, indem er durch sein Blut den neuen Bund einsetzte, wodurch der alte Bund, der durch Mose vermittelt wurde, der Gesetzesbund, abgelöst wurde. Das steht hier wörtlich in den Stellen, Jeremia 31, Hebräer 8 wird es aufgegriffen. Der alte Bund, der am Sinai geschlossen war mit Israel, ist abgelöst, ein neuer Bund ist geschlossen, Jesus am Kreuz. Also er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Und somit kann es hier in Matthäus 5 nicht darum gehen, dass Jesus sagen wollte, dass es noch um die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes geht, sondern wir haben gesehen, da geht es darum, dass in der Zeit des Gesetzes, in der Haushaltung des Gesetzes, selbstverständlich nichts am Gesetz weggestrichen werden konnte. Gar nichts, kein Jota. Aber nicht in der Zeit der Gnade. Da sind ganz andere Prinzipien. Diesen Einwand würde ich jetzt einfach um der Zeit willen gerne wegfallen lassen. Paulus lehrt in Römer 3, 31, dass das Gesetz nicht aufgehoben wird, sondern aufgerichtet wird. Er sagt im Gegenteil, wir richten das Gesetz auf. Ich kann hier nur ganz kurz sagen, damit meint er nicht, also, jetzt gilt doch auch für die Zeit des Neuen Testaments, für die Zeit der Gemeinde, das ganze alttestamentliche Gesetz, wie es viele Christen in unserer Zeit heute noch sehen, auch hier in Mannheim, ganz gewiss. Nein, das will er nicht sagen, das Gesetz aufrichten, sondern er will sagen, dass der Hauptsinn des Gesetzes, Zuchtmeister auf Christus hin zu sein, dass der weiter bestehen bleibt. Auch heute übt das Gesetz so seine Wirkung, indem Menschen durch die Gebote Gottes den Röntgenschirm sehen, ihr Herz wird durchleuchtet, sie erkennen sich als Sünder und werden zu Christus hingetrieben. Darüber haben wir gesprochen vor einer Woche. In diesem Sinn bleibt das Gesetz in seiner Wirksamkeit bestehen, dass es Röntgenschirm ist und somit zu Christus hintreibt. Paulus lehrt in Römer 13 und Galater 5 die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes, indem er da sagt, dass doch, das muss ich genau zitieren, Römer 13 wenigstens eine Stelle von den beiden. In Römer 13, Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus lehrt hier nicht die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes, sondern zeigt, dass das Moralgesetz Gottes durch die Praxis der Liebe erfüllt wird. Es war schon im Alten Testament so, das Gesetz, auch das alttestamentliche Gesetz, konnte nur durch die Liebe erfüllt werden. In 3. Mose 19, 18 steht ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Praxis der vollkommenen Liebe ist das Herzstück des Moralgesetz Gottes. Aber gerade Paulus, der wie kein anderer gegen die Gesetzlichkeit der Galater und anderer Christen gekämpft hat, der wird mitnichten im Neuen Testament lehren, dass das Gesetz gültig sei. Ganz gewiss kein Paulus und auch keiner der anderen Apostel. Nur noch zwei, nämlich die Johannes. Johannes lehrt doch, dass wir die Gebote halten sollen. Im 1. Johannesbrief und 2. Johannesbrief kommt das vor. Ich habe euch geschrieben, haltet die Gebote und so weiter. Es kommt mehrfach vor in den Johannesbriefen. Die Gebote, von denen Johannes in seinem Brief spricht, sind nicht die Gebote des mosaischen Gesetzes, sondern die Gebote und Prinzipien Christi. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Diese Gebote, von denen Johannes schon im Evangelium geschrieben hat, an die erinnert er auch die Christen in seinen Briefen. Sie gehören zum Gesetz Christi, nicht zum mosaischen Gesetz. Müssen wir immer unterscheiden. Das wird im Neuen Testament nicht gelehrt. So, letzter, auch Jakobus kommt noch zu Wort. Jakobus schreibt in seinem Brief mehrmals vom Gesetz. Er sagt zum Beispiel, schreibt er vom vollkommenen Gesetz der Freiheit, vom königlichen Gesetz und so weiter. Er verwendet den Ausdruck Gesetz. Jakobus setzt sich hier dafür ein, dass die Christen aus den Nationen nicht unter das mosaische Gesetz getan werden. Das hat er auch schon beim Apostelkonzil in Jerusalem getan. Da ist er es, der aufsteht und sagt, lasst die Heiden in Ruhe mit dem mosaischen Gesetz. Vier nötige Stücke wollen wir ihnen auferlegen. Und das war ein Kompromiss, den sie gemacht haben damals. Vier nötige Stücke, die, so sehe ich es jedenfalls, die sie den Heiden auflegen mussten, sonst wären die Juden ausgeflippt. Das hätten die nicht ertragen, wenn ein Heide in ihrer Gegenwart Blut gegessen hätte zum Beispiel. Das hätten die Juden, da wären die in Ohnmacht gefallen, ja, oder explodiert. Und da mussten sie um der Juden willen ihnen entgegenkommen. Aber da steht extra vier nötige Stücke und ich sehe sie in den Briefen des Paulus dann später völlig aufgehoben, weil Paulus ja auch schreibt, nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Auch nichts im Blick auf Ernährung mehr, was jetzt in dem Sinn verboten wäre. Das königliche Gesetz ist das Gesetz der Liebe, nicht das mosaische Gesetz. Wer ein Gebot des mosaischen Gesetzes übertreten hatte, war in den meisten Fällen des Todes schuldig. Das Gesetz der Liebe ist auch ein Gesetz der Freiheit, denn wer liebt, kann tun, was er will. Er tut dem Nächsten nichts Böses. Augustin wiederum hat gesagt, liebe und dann tue, was du willst. Hat er recht? Liebe und dann tue, was du willst, weil wer liebt, der erfüllt das Gesetz, der tut dem Nächsten nichts Böses, wenn es echte Liebe ist, nicht irgendwelche Affenliebe und sonstig verbogene Liebe, also echte Liebe im Sinne Gottes, dann kann man tun, was man will. Jetzt würde ich mich freuen, wenn wir noch eine Minute Konzentration hätten für den Schluss. Ein guter Schluss ziert alles, heißt es doch. Also, jetzt haben wir lang über das Gesetz gesprochen heute Abend, über die Gebote. Wir haben jetzt noch die Einwände betrachtet. Lasst mich mit diesem Gedanken schließen. Nicht das Gesetz, sondern Christus ist unsere Regel, auch unsere Motivation, unsere Kraft. Wir wollen nicht auf das Gesetz schauen, wir wollen keine Menschen sein, die leben, da steht das und da steht das und da steht das, deswegen machen wir das so, sondern auf Christus schauen, auf ihn. Und weil wir in der Beziehung zu ihm leben, erfüllen wir das Gesetz Christi. Das ist keine Gesetzlosigkeit, sondern wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, auf ihn schauen, werden wir ganz gewiss im Willen Gottes leben und werden wir auch mit dem ewigen Moralgesetz Gottes nicht in Konflikt kommen. Das Gesetz Christi erfüllen heißt, in der Lebensgemeinschaft mit ihm leben, in der ganz engen Verbindung mit ihm. Und dann brauchen wir nicht Gesetzeswerke tun zu unserer Erlösung und auch nicht zu unserer Heiligung. Denn im 2. Korintherbrief steht, was unsere Heiligung ist. Da heißt es, Christus anschauen mit aufgedecktem Angesicht. So werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, indem wir Christus anschauen, mit ihm uns beschäftigen, auf ihn ausgerichtet sein. Das ist der Weg für neutestamentliche Christen. Und das ist auch unsere Kraft. Hans Bruns übersetzt 2. Korinther 5, Vers 14 meisterhaft. Da sagt er, die Liebe des Christus soll meine einzige Triebkraft sein. Luther übersetzt, die Liebe Christi dränget uns. Das hört sich ganz anders an. Ja? Bruns hat das meisterhaft erfasst. Er sagt, die Liebe des Christus soll unsere einzige Triebkraft sein. Und ich schließe tatsächlich mit der Bibelstelle, die Wolfgang vorhin zu Beginn zitiert hat, 1. Johannes 3. Damit schließe ich, die steht hier auf meinem Blatt als allerletztes, 1. Johannes 3, das möchte ich gerne zum Abschluss noch einmal lesen, und zwar drei Verse. 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt's. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das ist das Geheimnis. Christen werden nicht von hinten mit dem Gesetz getrieben, sondern von vorne durch das Bild des Bräutigams gezogen. Das ist ein Riesenunterschied. Nicht von hinten mit der Rute des Gesetzes gegängelt, sondern sie schauen Christus an, den Bräutigam. Sie warten auf ihn und sie haben Hoffnung zu ihm. Und weil sie das haben, reinigen sie sich, so wie er rein ist. Wer so in der Beziehung mit Christus lebt, der will nicht die Gebote übertreten, sondern der lebt im Gesetz Christi, der lebt in der Lebensgemeinschaft mit ihm und erkennt, was Wille Gottes ist und was nicht, ohne dass er sich jetzt buchstaben- und paragraphenmäßig an irgendetwas klammern müsste, sondern er lebt in der Lebensgemeinschaft mit Christus und erfüllt so das Gesetz Christi, was wir im Neuen Testament finden, weil Christus in ihm lebt und weil er die Hoffnung zu ihm hat. Ich hoffe, dass das jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung doch noch ein wenig deutlich geworden ist zum Schluss. Jetzt möchte ich gerne mit einem kurzen Gebet abschließen und dann können, wenn vorhanden, noch Fragen gestellt werden. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir jetzt uns mit diesem Thema beschäftigen durften, das Gesetz, das mosaische Gesetz, das ewige Moralgesetz Gottes, das Gesetz Christi, ganz verschiedene Begriffe. Und du siehst, das ist jetzt nicht leicht, das zu unterscheiden, das auseinanderzuhalten. Aber wir wollen dich bitten, dass wir einfach diese Grundlinien erkennen durften und sie unterscheiden können. Wir danken dir am allermeisten, dass du selbst das Gesetz wirklich vollkommen erfüllt hast. Und was hat es dich gekostet? Was hast du auf dich genommen? Auf deine Seele, körperlich, hast dein Blut vergossen und deine entsetzlichen Qualen, um uns von dem Fluch des Gesetzes zu erlösen. Und nun lebst du in uns und wir leben in dieser Beziehung zu dir. Nun lass auch diese Lebensgemeinschaft, das Gesetz des Geistes in Christus, wie es der Römerbrief sagt, lass es in uns zur Ausprägung kommen, dass wir wirklich in der vollkommenen Freiheit des Gesetzes leben, diesem königlichen Gesetz. Herr, bitte hilf uns, dass diese Bibelstunde eine Wurzelstunde sein kann, wo wir eingewurzelt werden in diese Zusammenhänge. Lass uns die Dinge verstehen und darin leben können. Lass uns vorwärts kommen im Leben mit dir. Lass unseren Blick auf dich gerichtet sein. Sei du unsere einzige Triebkraft. Amen.